der Philemon-Brief. Ich weiß nicht, ob euch überhaupt bewusst war, dass der in eurer Bibel zu finden ist und ob ihr ihn gefunden habt oder ob es euch vielleicht auch so ging, wie der Walter so schön gesagt hat, so der versteckt sich da so eingeklemmt zwischen anderen Briefen und man überblättert den so leicht, weil er nur eine Seite lang ist. Ich bin selber gespannt, was uns der Heilige Geist in den nächsten 4 Sonntagen zeigen wird in diesem wunderbaren Schreiben des Paulus. Und wir haben ja vorhin schon den Text als Ganzes gehört. Ich möchte einsteigen, euch mit hineinzunehmen in die Welt dieses Briefes. Das ist ein Brief des Apostel Paulus. Und wir wissen, dass der Apostel Paulus ist einer der Väter des christlichen Glaubens. Wenn der nicht gewesen wäre, dann würden wir hier nicht sitzen, weil er hat das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus nach Europa gebracht. Er hat sich ganz in den Dienst für Gott gestellt und durch ihn hat Gott Großes gewirkt, durch ihn sind Gemeinden entstanden und seine Briefe zeugen uns heute noch von der Weisheit und Größe Gottes und geben uns unglaublich viel Einblick, wie Gott sich Gemeinde und christliche Nachfolge vorstellt. Und dieser Paulus, der wirkte ungefähr also vom Zeitrahmen um die Zeitenwende, also so das Jahr Null gibt es übrigens nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, er ist im Jahr Null geboren, weil das Jahr Null existiert zeitrechnungsmäßig nicht. Nach dem Jahr 1 vor Christus folgt das Jahr 1 nach Christus. Also irgendwo in der Drehe zwischen 1 vor und 1 nach ist er geboren worden. Und er ist wahrscheinlich um das Jahr 66, 67 unter Kaiser Nero in Rom mit Petrus zusammen hingerichtet worden. Und in dieser Zeitspanne wirkt er, Gott wirkt durch ihn. Und auf einer seiner Missionsreisen ist er in der großen römischen Stadt Ephesus. Und das war eine pulsierende Stadt voller Leben und dort wirkt er 3 Jahre lang. Und da entsteht eine Gemeinde in Ephesus und es entsteht auch eine Gemeinde in Kolossee. Und in dieser Zeit begegnet er den Leuten in der Bibel, die wir hier in diesem Brief haben, nämlich den, an den er schreibt, dem Philemon, und auch den anderen, die er nennt, nämlich der Apia und dem Archippus, den Mitstreitern, wie er sie bezeichnet. Das heißt, in Kolossee selber war Paulus nie und hat nie eine Gemeinde gegründet, sondern einfach durch sein 3-jähriges Wirken in Ephesus hat es ausgestrahlt auf die Nachbarstädte. Und wir sehen das im Kolosserbrief, gibt es die ähnliche Grußlisten wie im Philemonbrief. Und daran können wir sehen, dass der Philemon mit dem Archippus zusammen, die sind durch das Wirken des Paulus in Ephesus zum Glauben gekommen und sind dann selber zu Gemeindegründern in Kolossee geworden. Und Paulus selber, das lesen wir in der Apostelgeschichte, er kommt nach Jerusalem, ihm wird vorhergesagt, wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du um des Herrn Willen in die Gefangenschaft kommen. Er sagt, ja, das ist mir bewusst, aber ich gehe trotzdem. Und dann kommt es zum Aufruhr, er wird festgesetzt, dann landet er vor dem römischen Statthalter. Zuerst vor dem Statthalter Felix und dann vor seinem Nachfolger, dem Festus. Und die wollen eigentlich ein bisschen Kleingeld von ihm haben und laden ihn deswegen immer wieder vor und erwarten, dass er da ja mal was springen lässt, damit sie ihn wieder laufen lassen können. Aber er macht das natürlich nicht. Im Gegenteil, er nutzt die Auftritte vor den Statthaltern, um zu predigen. Und schlussendlich sieht er sich gezwungen, sich auf den Kaiser zu berufen. Weil Paulus war nicht nur Jude, sondern er hatte von Geburt an römisches Bürgerrecht. Und jeder römische Bürger hatte das Recht, sich auf den Kaiser in einer Rechtssache zu berufen. Das heißt, wenn er das tat, dann musste er nach Rom gebracht werden und vor dem Kaiser erscheinen. Der Kaiser musste über seine Rechtssache entscheiden. Und das tut Paulus. Daraufhin beginnt dann die gefahrvolle Reise nach Rom. Und dann lesen wir am Ende der Apostelgeschichte des Lukas, das heißt, Paulus wurde festgesetzt, er stand unter Hausarrest, aber er hatte Freiraum, das Evangelium zu predigen und er predigte es freimütig. Und in diese Zeit, dieser Gefangenschaft in Rom, etwa so in der Zeit von 60 bis 62 nach Christus, schreibt Paulus die Gefangenschaftsbriefe. Und die entstehen in zeitlicher Nähe. Also er schreibt den Kolosserbrief, er schreibt den Philemonbrief, den wir vorfinden, und auch den Epheserbrief. Und er gibt sie an die Mitarbeiter mit und sagt, hey, das liegt ja auf dem Weg, Ephesus, Kolossee, und eben der Philemon, der ist dort zu Hause, nehmt die mal und nehmt die mit. Also in diesem Rahmen befinden wir uns, das ist die Situation. Paulus sitzt im Gefängnis, er hofft, wie wir es auch lesen am Ende des Briefes, auf seine baldige Freilassung. Aber nichtsdestotrotz ist er ein Gefangener. Und er schreibt an eben den Philemon, also den, der eine Säule der Gemeinde ist, ein Gemeindegründer und einer, der eine tragende Rolle spielt. Und es ist unglaublich faszinierend, weil dieser Brief auf der einen Seite ein Gemeindebrief ist, weil er sagt, ja, er grüßt ja auch die gesamte Gemeinde und trotzdem irgendwie ein Privatbrief. Und wir erleben hier Paulus in einer ganz anderen Art als sonst. Und das sehen wir schon in den ersten Versen. Da heißt es nämlich, er fängt den Brief an mit Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Normalerweise beginnt Paulus die Briefe mit seiner Autorität. Er fängt an, dass er zum Beispiel sagt, Paulus, ein Sklave Jesu Christi und Apostel, berufen zur Heidenmission. Aber hier verzichtet er auf sämtliche Privilegien. Er schreibt hier einfach als Paulus und zwar nicht nur als irgendeiner, sondern sogar noch als ein Gefangener Jesu Christi. Also er ist sich bewusst, ich bin ja gerade gar nichts. Er stand unter Hausarrest und je nachdem, es gibt römische Überlieferungen, die sagen, Hausarrest bedeutete, dass man die ganze Zeit einen Wachmann an der Seite hatte, dass man teilweise auch an den gekettet wurde. Den musste man dann auch finanziell verpflegen, weil dafür war man zuständig. Schließlich war man selber schuld, dass man unter Hausarrest stand. Das heißt, der Paulus hat keinen Bewegungsfreiraum. Der sitzt immer in der gleichen Wohnung und hat immer den gleichen Wachmann, der auf ihn aufpasst. Und gerade Paulus, der so ein Tatendrangmensch ist, der immer raus muss, der das Evangelium verkündet, der aktiv wird für Jesus, ist gefangen. Und aus dieser Situation heraus schreibt er. Und er sagt hier von Anfang an, hey, ich will nicht als Apostel auftreten. Ich nutze nicht meine geistliche Autorität, um jetzt irgendwas zu gebieten, sondern ich schreibe dir als ein ganz normaler, kleiner, zerbrechlicher Mensch. Und er wendet sich mit einer riesigen Bitte an den Philemon. Die Situation, die sich uns erschließt aus dem Brief, ist folgende. Der Philemon hat einen Sklaven, der heißt Onesimus. Der Name Onesimus war relativ häufig bei Sklaven, weil das heißt der Nützliche. Blöderweise war dieser nützliche Knecht oder Sklave zu einem Unnützen geworden, denn der ist durchgebrannt. Aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, ob er schlecht behandelt wurde oder ob er einfach das Sklavendasein satt hatte, aber er wollte nicht mehr Sklave sein. Und so wie es ausschaut, ist er nicht nur alleine durchgebrannt, sondern hat auch einen Teil der Haushaltskasse mitgenommen, weil irgendwie muss man ja die Flucht finanzieren. Und als Sklave hat man jetzt gerade kein Sparbuch auf der Bank, um zu sagen, so, damit finanziere ich mir jetzt meine Reise ins Ungewisse. Also schnappt er sich irgendwas aus dem Hausbesitz, nimmt da die Hauskasse mit und verschwindet. Wie auch immer, aber Gott hat es geführt, dass dieser entlaufene Sklave in Rom gelandet ist. Vielleicht wollte er dort untertauchen, in der großen Stadt, mega viele Leute, mega viele Sklaven, Leute aus sonstigen Regionen und da kannte ihn keiner. Und da war die Wahrscheinlichkeit, dass er jemanden trifft, den er kennt, sehr gering. Und irgendwie landet er bei dem Apostel Paulus. Und durch den findet er zum Glauben. Paulus kann halt auch in seiner Wohnung nicht das Evangelium für sich behalten, sondern er teilt es großzügig aus. Und der Onesimus wird gepackt von der Gnade Gottes. Und ihm wird sicher auch bewusst werden, gerade auch im Kolosserbrief haben wir auch spannende Ausführungen, also den schreibt Paulus ja parallel zum Philemonbrief, wie das Verhältnis Sklave und Herr ist. Dass er sagt, hey, der Sklave soll natürlich danach streben, frei zu werden, aber auch wenn er es nicht ist, er soll seinem Herrn dienen, so wie er Christus dient. Und er soll nicht murren. Und der Herr, der soll aber auch den Sklaven nicht als Sklaven behandeln, sondern als Bruder in Jesus Christus. Und wenn man sich vorstellt, dass das der Paulus weitergibt und der Onesimus sitzt dort und der hört das, dann fährt ihm das sicher durchs Gewissen. Und wie das auch immer kommt, ob der Paulus ihm das anträgt oder ob er selber sagt, das wissen wir nicht. Aber wir wissen nur, dass der Paulus ihn und den Timotheus beauftragt und sagt, hier sind die Briefe an die Gemeinden in Ephesus, Kolossee und an Philemon, überbringt die bitte in die Gemeinde. Und der Onesimus sagt, ja, das mache ich. Ich gehe an den Ort, von dem ich geflohen bin. Und das ist keine Kleinigkeit, denn ein entlaufener Sklave, also wir müssen uns vor Augen führen, dass die damalige Gesellschaft basierte auf der Sklaverei. Dass es einer gewissen Schicht an Bürgern gut ging, basierte darauf, dass wir Tausende von Sklaven hatten, die die ganze Wirtschaft am Laufen gehalten haben. Die haben sich um die Landwirtschaft gekümmert, die haben sich um die Bergwerke gekümmert, die haben als Handwerker gearbeitet. Also das Römische Reich ruhte auf den Schultern der Sklaven. Und dementsprechend war man immer bestrebt, die Sklaven möglichst klein zu halten. Und wenn es einen Aufstand gab, wie sicher ein Begriff, der Spartakusaufstand, die man bekommen hat, die wurden grausamst bestraft als abschreckendes Beispiel. Damit nie ein Sklave auch nur auf den Gedanken kommt, einen Aufstand zu machen. eben gerade bei Spartakus wurden dann die Leute auf den Wegen, auf den Hauptwegen nach Rom, wurden Kreuze rechts und links aufgestellt und die wurden massenhaft gekreuzigt. Damit jeder, der nach Rom kommt, sieht, so verhalten wir uns gegenüber aufständischen Sklaven. Sklave, sieh, wo dein Platz ist. Das Angenehmste, was einen entlaufenen Sklaven, wenn er zurückgebracht wurde, erwartete, war, dass er ausgepeitscht wurde, und zwar so lange, bis er bewusstlos war. Man sagt, das sind jetzt keine besonders rosigen Aussichten. Und rein juristisch ist das das, was den Onesimus erwartet. Aber trotzdem geht er, weil das Evangelium ihn verändert hat. Weil er weiß, ich bin ja jetzt nicht mehr, ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern Jesus Christus. Und er nimmt diesen Brief des Paulus und Paulus sagt auch, ich lasse dich auch nicht alleine gehen, ich gebe dir diesen Brief mit. Und ich richte eine Bitte an den Philemon und ich möchte ihn bitten, dass er dich als Bruder im Glauben aufnimmt und nicht als Sklaven. Und dass er dich mir auch wieder zurücksendet. Also er sagt es uns dort, wir finden das in dem Brief, dass der Onesimus, also er verwendet da ja noch ein Wortspiel, wir kommen noch darauf, dass er sagt, der Nützliche ist dir ein unnützer Sklave gewesen, mir aber ist er nützlich geworden. Und er bittet darum, bitte lass ihn weiterhin nützlich sein für mich. Das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Und ich finde es unglaublich faszinierend, wie Paulus allgemein seine Briefe immer eröffnet. Also eben, er verzichtet hier auf die Autorität, er begegnet auf einer ganz niederschwellig menschlichen Ebene und er grüßt die Leute, die ihm wichtig sind. An den Bruder, an Philemon und den geliebten Mitarbeiter. Also er bringt eine tiefe Wertschätzung für den Philemon zum Ausdruck. Du bist uns ein geliebter Mitarbeiter. Du bist uns nicht egal, wir wissen, was du getan hast. Und er sagt, er eröffnet seine Briefe eigentlich fast immer mit einem Wunsch nach Segen und Gnade. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er wünscht den Empfängern des Briefes Gnade und Frieden. Und das sind zwei Begriffe, die für uns fast inflationär sind. Gerade wir Christen, wir werfen ja gerne damit um uns. Ich meine sicher auch, weil das ein sehr häufiges Wort in der Bibel ist, sowohl Gnade als auch Frieden. Aber was bedeutet das? Er wünscht, Gnade sei mit euch. Er sagt nicht, die Gnade ist mit uns, sondern er wünscht es, die Gnade sei mit euch. Und das bedeutet, dass er auf dem Herzen hat, dass die Gemeinde von der Gnade Gottes getragen wird. Und in der Gnade Gottes zu sein, von der Gnade Gottes getragen zu werden, bedeutet, dass ich mir bewusst bin, wie ich vor meinem Gott stehe, wovon ich abhängig bin. Und ganz oft vergessen wir, welchen Status wir vor Gott haben. Wer bin ich? Und wer ist mein Gott? Bist du dir bewusst, dass es Gnade war, dass du heute Morgen aufgestanden bist? Bist du dir bewusst, dass jedes Mal, wenn dein Herz schlägt und jedes Mal, wenn du atmest, dass das in keinster Weise selbstverständlich ist, sondern Ausdruck der Gnade, also der freundlichen Zuwendung Gottes zu dir ist? Das ist nichts Natürliches und nichts Selbstverständliches. Das ist ein Geschenk. Dein Leben ist ein Geschenk und eine Leihgabe Gottes an dich. Das ist Gnade. Du hast kein Recht darauf. Und immer wenn Paulus den Gemeinden die Gnade sei mit euch wünscht, stellt er den Gemeinden genau dieses Abhängigkeitsverhältnis vor Augen. Ohne den allmächtigen Gott bin ich nichts. Oder wie es der Psalmist im Psalm so schön ausdrückt, Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du auf es achtest? Nicht viel mehr als Staub. Und doch hast du ihn herrlich gemacht. Und genau das ist das Wunder, dass wir einen Gott haben, der uns überschüttend gibt. Jeden Tag neu. Jeden Tag lässt er seine Gnade über uns fließen. Jesus sagt es, Gott ist so gut, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir können eben nicht gucken und sagen, ah ja, das ist jetzt ein Christ, weil der hat schönes Wetter. Das ist kein Christ, weil der leidet Mangel, dem geht es wirtschaftlich schlecht. Nein, es gibt Christen, denen es schlecht geht. Und es gibt nicht Christen, denen es gut geht. Und das ist Ausdruck der Zuwendung Gottes. Er wendet sich allen Menschen zu. Und er verteilt großzügig. Und Paulus wünscht der Gemeinde, dass das Bild immer vor Augen ist. Er wünscht es uns, dass wir vor Augen haben, die freundliche Zuwendung Gottes begleitet uns jeden Moment in unserem Leben. Egal, wo wir stehen. Immer sind wir abhängig von Gott. Und wir wissen, er ist ein guter Gott. Ein Vater, der sich um uns sorgt und sich um uns kümmert. Und das Zweite ist, er wünscht uns den Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Frieden, ein unglaublich starkes und großes Wort. Ein Wort, was die Weltgeschichte bewegt. Ich meine, wir verleihen jedes Jahr den Friedensnobelpreis, wo es darum geht, Menschen zu ehren, die sich für den Frieden in der Welt einsetzen, die es geschafft haben, dass irgendwo das Kriegsbeil begraben wurde, dass Leute sich versöhnt haben, dass der Krieg beendet wurde. Und das wünscht Paulus der Gemeinde auch, aber auch im Angesicht Gottes. Er macht deutlich, ohne Jesus Christus gibt es weder Gnade in Fülle noch Frieden. Wenn wir Frieden haben wollen, dann müssen wir bei Jesus anfangen. Und zwar nicht bei irgendeinem Jesus, also nicht bei dem Kumpel Jesus, den ich in die Tasche stecken kann oder der so der Wunschautomat ist, wo ich ein Gebet oben reinstecke, auf die Taste drücke und unten fällt die Erfüllung raus. Sondern er spricht vom Herrn Jesus Christus. Und das ist nicht einfach die Anrede im Sinne von, ja, Herr Meier oder Herr Müller. Nein, das ist die Anrede des Herrschers. Das steht im Griechischen Kyrios. Das war die Anrede für Götter und für den Kaiser. Und das ist auch das Kernbekenntnis der Christenheit. Kyrios Jesus, also Jesus als der Herrscher, der Allgewaltige, der, der alles in der Hand hat, der regiert. Und wenn wir uns in unserer Welt, in unserer Gemeinde, in unserem Leben nach Frieden sehnen, weil es geprägt ist von Zerbruch, von Verlust und von Schmerz und Trauer und von Streit, und das nicht nur im großen Maßstab, sondern ganz im Kleinen, in unseren Familien, in den Ehen, in den Beziehungen von Eltern und Kindern, in der Nachbarschaft, dann müssen wir bei Jesus Christus als dem Herrn anfangen. Dann ist es an uns, sich ihm unterzuordnen, zu sagen, hier stehe ich in meiner Unfähigkeit, Herr Jesus Christus, und ich bitte dich, dass du als der König, der Herr der Herren, der die Macht hat, die Situation zu verändern, hineinkommst in diese Situation. Aber das heißt auch, dass wir die Kontrolle abgeben. Und das ist das große Problem, dass wir Menschen gern die Kontrolle in der Hand behalten. Ich möchte sagen, wie mein Leben läuft. Ich entscheide, wie viel ich auf einen Menschen zugehe. Und eigentlich habe ich ja auch genug gemacht. Der andere ist dran. Immer und immer wieder. Und die Frage der Vergebung, die im Raum steht, sagt, ja, also ich wäre ja schon bereit zu vergeben, wenn der andere auf mich zukommt. Ich wäre ja schon bereit, mich auch zurückzunehmen und mehr auf die Bedürfnisse meines Gegenübers zu schauen. Aber dann müsste er ja auch mal oder dann müsste sie ja auch mal. So. Das ist ja oft auch so ein Kreislauf, dass man eine Erwartung hat und die Erwartung wird dann enttäuscht. Dann hat man eine Rechtfertigung, warum man böse ist auf den anderen. Und dann dreht sich das irgendwie so abwärts. Und diesen Kreislauf will der Herr Jesus Christus durchbrechen, indem er als Herr in die Situation kommt und sagt, gib es mir. Wenn du es in der Hand hast, dann kommt es nicht gut. Du fährst dein Leben vor die Wand, das verspreche ich dir. Aber wenn du es mir in die Hände gibst, dann kommt Frieden hinein. Weil es entlastet ungemein, wenn ich weiß, die Verantwortung für mein Leben trägt Jesus Christus. Ich gebe es ihm ab und sage, Herr, mach du, was dir wohlgefällt. Weil dann muss ich auch nicht ständig krampfen und überlegen, wie kriege ich das jetzt hin? Dann muss ich auch nicht unter dem Erwartungsdruck, den andere oder den ich selber an mich habe, stehen. Dann kann ich all das Jesus geben. Aber herausfordernd ist es trotzdem. Das ist genau das, was Jesus sagt, wenn er davon spricht, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was für dich gerade die größte Baustelle ist, wo du Mühe hast, dein Leben in die Hände Jesu zu legen. Vielleicht ist es tatsächlich die Frage nach der beruflichen Zukunft. Wie geht es weiter? Was hast du mit meinem Leben vor, Jesus? Oder was habe ich mit meinem Leben vor? Und dann nehme ich dich vielleicht so als Berater mit dazu. Oder gibst du dich ganz ab und sagst, okay, Herr, hier stehe ich und ich möchte wissen, was hast du vor? Auch im Bewusstsein, dass es sein kann, dass du sagst, ja, also ich möchte, dass du nach Madagaskar gehst. Und da in der Missiondienst. Und ich sage, was will ich da? Das ist viel zu warm. Da will ich gar nicht hin. Da müsste ich ja so viel aufgeben. Also Jesus kann dich aus deiner Komfortzone herausfordern. Das wird schwierig. Aber es ist auch das Beste, was dir passieren kann. Weil dann der Friede Gottes in dein Leben kommt. Weil Jesus uns verheißt, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird er uns tragen. Bis ins hohe Alter. Er lässt uns nicht fallen, egal in welcher Situation wir stehen. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Eben das Ziel ist, dass du Frieden haben kannst. Frieden mit dem allmächtigen Gott und Frieden in der Welt, dass du ein Friedensträger wirst. Und Frieden passiert immer bei uns und niemals beim anderen. Und wir wollen es immer auslagern. Der müsste mal, die müsste mal, auch in der Weltpolitik. Ja, wenn der nur mal das machen würde oder wenn die nur mal dieses machen würden, dann wäre ja alles klar. Und ist ja klar, der vertritt halt seine Interessen dort in Syrien und dann kommt der noch mit rein und ist klar, dass es da Krieg gibt. Das ist ja alles gewollt und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Konstrukte, die wir uns aufbauen, wer da jetzt wie mit drin hängt. Statt einfach zu sagen, ja, aber fängt es nicht beim einzelnen Menschen an, bei mir, bei meinem Herzen. Wie ist mein Herz? Bin ich bereit, überhaupt die Herrschaft Gott anzuvertrauen? Bin ich bereit, Raum zu geben, dass Gott durch mich, durch dich Frieden wirken kann in deiner Familie? Wisst ihr, Jesus gibt uns den großen Auftrag, ihr, also nein, nicht den Auftrag, sondern er sagt es, er stellt es fest, ihr seid das Licht der Welt. Das sind wir, das ist unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu. Er ist in uns und er leuchtet. Und dann die spannende Frage, die Jesus auch sagt, ja, womit soll man salzen, wenn das Salz nicht mehr salzt? Dann ist ja nichts mehr da. Und auch bei uns die Frage, hey, sind wir uns bewusst, dass wenn wir in der Nachfolge Jesu unterwegs sind, dass wir Licht sind? Und wenn du nicht scheinst, wer soll es dann tun? Wenn du nicht gehst, wer soll dann gehen? Die große Herausforderung an uns ist, folge mir nach. Das ist das Anliegen Jesu. Er ist nicht beschränkt, aber er will uns benutzen in unserer Beschränktheit, um die Welt zu verändern. Er bindet sich an uns. Und er macht das mit dem Gedanken des Friedens. Er will dir keine Last aufbürden im Sinne von, ja, aber Herr Jesus, ich kann doch nicht. Also ich bin so eine trübe Funzel, wie soll ich Licht ins Dunkel bringen? Ja? Dann sagt Jesus, das musst du ja auch nicht. Weil ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Ich bin in euch, ich bin mit dir. Ich nutze dich als trübe Funzel. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Je dunkler die Nacht, umso heller scheint auch eine kleine trübe Funzel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt ja diese kleinen Schlüsselanhänger so für mit so einem LED-Lichtchen. Das ist nur ein ganz kleines LED-Lichtchen. Also damit würde ich jetzt nicht mein Auto ausstatten wollen, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, weil da siehst du nicht wirklich was. Aber wenn du in einer stockdunklen Umgebung bist und nichts siehst, dann ist auch dieses kleine Licht hilfreich, um zum Beispiel das Schlüsselloch zu finden und den Schlüssel da reinzubekommen. Und das zeigt uns, du musst kein Riesenleuchter sein, sondern Gott will dich so gebrauchen, wie du bist. Er will dich zum Boten seines Friedens machen, weil er wirkt es in dir. Deine Aufgabe ist es zu sagen, ja, Herr, ich möchte, dass du Herr bist. Ich möchte, dass du sagst, wo es lang geht und ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dein Friedensbote sein und ich habe keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Und dann sagt Jesus, ja, macht nichts. Ich habe den blassen Schimmer, ich habe nämlich voll den Durchblick. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, in welche Situation ich dich gestellt habe. Denn die kommt ja auch nicht von ungefähr. Dass du genau in der Familie lebst, in der du lebst, genau in der Nachbarschaft, genau an dem Arbeitsort, genau in der Ehe, das ist ja eine Situation, die nicht irgendwie zufällig entstanden ist, die wurde ja nicht gewürfelt, sondern die hat Gott, in diese Situation hat Gott dich hineingestellt, damit du Bote des Friedens bist. Und Paulus ermutigt uns als Gemeinde, ich meine, wir sind hier genauso angesprochen wie damals die Gemeinde, er wünscht uns die Gnade und den Frieden Gottes. Er sagt, hey, stellt euch immer wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und mit Gott, dem Vater, dem guten Vater, der sich sorgt, der dich trägt. Wo du auch keine Angst haben musst, dich hinzugeben. Er wird seine Macht nicht missbrauchen. Er wird dein Leben gut führen. Er wird dich segnen. Er wird mit dir unterwegs sein. Das heißt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber das heißt, dass auch im dunklen Tal der gute Hirte an unserer Seite ist. Und dass die Perspektive ist, er führt mich zum frischen Wasser. und er stärkt meine Seele. Und er bereitet mir, das müssen wir uns auch überlegen, ne? David greift das ja auf, genau dieses Thema. Er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also wenn Gott uns zum Friedensboten setzt, dann sind nicht die Feinde plötzlich weg. Die sind mittendrin, aber im Angesicht der Feinde können wir uns an den Tisch setzen und in aller Ruhe frühstücken, weil Gott selber uns den Tisch deckt. Weil er sagt, bei mir findest du Zuflucht, egal wie stürmisch dein Leben ist. Egal, wenn du drohst zu ertrinken und nichts mehr funktioniert. Meine Gnade ist da. Ich beschenke dich jeden Morgen neu. Ich führe keine Strichliste und schaue, gut gemacht, schlecht gemacht. Ah, da warst du Licht, da jetzt nicht. Sondern ich bin großzügig. Und ich will durch dich leuchten. Ich will dich gebrauchen. Und Jesus steht im Zentrum. Und das finde ich unglaublich stark, dass Paulus das ganze Wirken, alles, was er gemacht hat und auch den Brief mit seiner persönlichen Bitte, genau mit diesem Bewusstsein einläutet. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn, dem Herrscher Jesu Christi. Und so auch heute Morgen der Wunsch von Paulus, von Gottes Wort an uns, dass die Gnade mit uns ist im Alltag, in der neuen Woche, dass wir uns darauf besinnen, Gott ist gnädig und barmherzig. Er gibt großzügig. Es ist ein Geschenk, dass ich aufstehen darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nutze dann immer so den letzten Moment des Tages, weil für mich ist so der schönste Moment des Tages ist, wenn ich abends erschöpft in mein Bett fallen kann. Und dann lasse ich das einfach kurz auf mich wirken und dann nehme ich mir persönlich die Zeit. Und dann danke ich einfach dafür und sage, Herr Jesus, ich bin dir von Herzen dankbar, dass ich ein bequemes, weiches Bett haben darf und dass der Tag vorbei ist und ich schlafen kann und dass morgen ein neuer Tag anfängt. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk Gottes, eine Chance Gottes, dass du den Tag an dir vorüberziehen lässt, dass du in der Gnade Gottes anbefehlst und sagst, Herr, du weißt, was gut lief und was nicht. Und ich lege es in deine Hände, sei du der Herr darüber. Herrsche du, mach das Beste daraus, weil du kannst es, ich kann es nicht. Ich kann auch nichts verändern, was passiert ist. Aber du bist auch der Herr über die Zeit. Du kannst es. Du kannst auch aus meinem größten Mist Segen setzen. Und zu sagen, Herr, und ich befehle mich dir an für diese Nacht. Und ich danke dir, dass ich weiß, du wirst mich bewahren und mir deinen Frieden schenken. Und für den morgigen Tag, da muss ich mir morgen erst Sorgen machen. Und zu sagen, aber auch den Tag weiß ich, du begleitest mich. Und immer nur einen Tag nach dem anderen. Weil Gott will uns Gnade und Frieden schenken. Er will unser Leben verändern. Er will uns tragen. Und das ist einfach genial und ein wunderbares Geschenk. Gemeinde ist der Ort, an dem Gnade und Friede von Jesus Christus und von Gott dem Vater liegt. Und wo das ausströmt, auch voneinander und zueinander, dass wir als Gemeinschaft uns auch immer wieder ermutigen, auch anderen Leuten das zuzusprechen, so wie Paulus. Und vielleicht kennst du gerade jemanden, dir geht jemand durch den Kopf und du denkst, ja, der ist gerade in einer schwierigen oder sie ist in einer schwierigen Situation. Wie kann ich da die Gnade Gottes hineinbringen? Wie kann ich den Frieden Gottes, wie kann ich Friedensträger sein? Vielleicht mit einfach einer kleinen Geste, vielleicht mit persönlicher Gebetszeit, dass du dir einfach einen Moment nimmst und sagst, okay, Herr, ich habe keinen blassen Schimmer, was zu machen ist, aber du kannst, verändere. Leg du deinen Segen auf die Person und dass wir uns das auch bewusst ermuntern, zusprechen. Hey, ich wünsche dir den Frieden Gottes in dieser schwierigen Situation. Und wenn du magst, können wir füreinander beten oder so. Das dürfen wir als Gemeinde. Wir sind Träger, so wie Paulus dürfen wir anderen zusprechen. Hey, Gnade und Friede sei mit dir. Das wünsche ich dir von Herzen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.